Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Okay, ein paar Abstimmungsschwierigkeiten, aber das ist ja kein Problem, ist ja alles live. Die Textlesung muss ich jetzt selber machen. Dann mache ich die jetzt selber. Das Interessante an diesem Text ist, dass er sehr lang ist. 30 Verse, Daniel 3, 1 bis 30. Und dass ich erstmal das Daniel-Buch auch finden muss im Alten Testament. Dann werde ich das vorlesen und ihr werdet denken, was ist das für ein Text? Da wiederholt sich ja alles. Das stimmt. Und gleichzeitig werdet ihr merken, dass es eine ganz interessante Geschichte ist. Daniel 3. König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild anfertigen, 30 Meter hoch und 3 Meter breit, und ließ es in der Ebene Dura in der Provinz Babylon aufstellen. Dann berief er sämtliche hohe Beamten seines Reiches zu einer Versammlung ein. Die Provinzstatthalter, Militärbefehlshaber und Unterstatthalter, die Ratgeber, Schatzmeister, Richter, Polizeigewaltigen und alle hohen Beamten der Provinzen. Sie sollten an der Einweihung des Standbildes teilnehmen, das er errichtet hatte. Und alle kamen zu der Einweihung und stellten sich vor dem Standbild auf. Ein Herold rief mit lauter Stimme: Ihr Leute aus allen Nationen, Völkern und Sprachen, hört diesen Befehl. Wenn in den Klang der Hörner, Flöten und Pfeifen, der Harfen, Lauten, Dulsäcke und aller anderen Instrumente hört, müsst ihr euch niederwerfen und das goldene Standbild anbeten, das König Nebukadnezar aufrichten ließ. Wer es nicht tut, wird auf der Stelle in den glühenden Ofen geworfen. Als die Instrumente ertönten, die Hörner, Flöten und Pfeifen, die Harfen, Lauten, Dulsäcke und alle anderen, warfen sich die Leute aus allen Völkern, Nationen und Sprachen nieder und beteten das goldene Standbild an. Einige Babylonier aber ergriffen die Gelegenheit, die Juden anzuzeigen. Sie sagten zu Nebukadnezar: Der König möge ewig leben. Du, König, hast doch den Befehl erlassen, jeder, der den Klang der Hörner, Flöten und Pfeifen, der Harfen, Lauten, Dulsäcke und aller anderen Instrumente hört, soll sich niederwerfen und das goldene Standbild anbeten. Wer es nicht tut, soll auf der Stelle in den glühenden Ofen geworfen werden. Da sind aber einige Juden, denen du die Verwaltung der Provinz Babylon anvertraut hast, Schadrach, Meschach und Abednego. Diese Männer haben deinen Befehl missachtet. Sie erweisen deinem Gott keine Ehre und beten das goldene Standbild, das du errichten ließt, nicht an. Nebukadnezar tobte vor Wut und befahl, Schadrach, Meschach und Abednego zu holen. Sie wurden ihm vorgeführt und er fuhr sie an: Stimmt das, was ich da gehört habe? Ihr wollt meinem Gott nicht die Ehre geben und sein goldenes Standbild nicht anbeten. Wir werden es ja sehen. Wenn jetzt die Hörner, Flöten und Pfeifen, die Harfenlauten, Dulsäcke und alle anderen Instrumente ertönen und ihr euch augenblicklich niederwerft und das Standbild anbetet, das ich habe machen lassen, dann soll die Sache erledigt sein. Wenn ihr es aber nicht tut, werdet ihr sofort in den glühenden Ofen geworfen. Welcher Gott sollte euch dann vor mir schützen? Schadrach, Meschach und Abednego erwiderten dem König: Wir haben es nicht nötig, dir etwas darauf zu antworten. Unser Gott, dem wir gehorchen, kann uns zwar aus dem glühenden Ofen und aus deiner Gewalt retten, aber auch wenn er das nicht tut, dein Gott werden wir niemals verehren und das goldene Standbild, das du errichtet hast, werden wir nicht anbeten. Da geriet Nebukadnezar noch mehr in Wut und sein Gesicht verzerrte sich vor Zorn über Schadrach, Meschach und Abednego. Er ließ den Ofen 7-mal so stark heizen wie sonst. Dann befahl er seinen kräftigsten Kriegsleuten, die 3 zu fesseln und in den glühenden Ofen zu werfen. Der Befehl wurde auf der Stelle ausgeführt und man warf sie mit allen ihren Kleidern, mit Hosen, Mänteln und Mützen in den glühenden Ofen. Weil der Ofen auf Befehl des Königs so stark geheizt worden war, wurden die Männer, die 3 hinaufbrachten, von den herausschlagenden Flammen getötet. Schadrach, Meschach und Abednego fielen gefesselt mitten in die Glut. König Nebukadnezar aber erschrak, sprang auf und fragte seinen Minister: Haben wir nicht 3 Männer gefesselt ins Feuer geworfen? So ist es, o König, erwiderten sie. Aber ich sehe doch 4 im Feuer umhergehen, rief der König. Sie sind frei von Fesseln und die Flammen können ihnen nichts anhaben. Der 4. sieht aus wie ein Engel. Nebukadnezar trat an die Tür des glühenden Ofens und rief: Schadrach, Meschach und Abednego, ihr Diener des höchsten Gottes, kommt heraus! Da kamen die drei aus dem Ofen. Die Provinzstatthalter, die Militärbefehlshaber, die Unterstatthalter und die Ratgeber des Königs liefen herbei und überzeugten sich davon, dass die Flammen ihnen nicht den geringsten Schaden zugefügt hatten. Das Haar auf ihrem Kopf war nicht versengt, ihre Kleidung war unversehrt, nicht einmal Brandgeruch war an ihnen wahrzunehmen. Da rief Nebukadnezar: Gepriesen sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos. Er hat seinen Engel gesandt, um diese Männer zu retten, die ihm gehorcht und auf ihn vertraut haben. Sie haben sich meinem Befehl widersetzt und ihr Leben gewagt, weil sie keinem anderen Gott verehren und anbeten wollen, außer dem ihren. Darum erlasse ich den Befehl an alle Völker, an die Menschen aus allen Nationen und Sprachen in meinem Reich. Wer den Gott Schadrachs, Meschachs und Abednego schmäht, wird in Stücke gehauen und sein Haus wird in einen Schutthaufen verwandelt. Denn es gibt keinen anderen Gott, der außer solch einer Situation retten kann. Der König sorgte dafür, dass Schadrach, Meschach und Abednego eine noch höhere Stellung in der Provinz Babylon erhielten. Soweit diese völlig verrückte Geschichte. Und wir werden heute ins Detail gehen und einfach einmal ein paar Dinge klären und ein paar Fragen beantworten oder aufwerfen, die uns diese Geschichte stellt. Ich habe diese Predigt letzte Woche in Yangon in Myanmar gehalten, in der Canaan Gospel Chapel. Das ist unsere Partnerkirche dort. Und erstmal schöne Grüße von dieser Gemeinde, die die Kindergarten betreibt. Und ich habe gedacht, na, ich versuche diesen birmanischen Christen mal ein deutsches Wort beizubringen. Und das ist ein Wort, was man allerdings immer nur zusammengesetzt benutzt. Also so ein eigenes Wort, aber da gehört unbedingt noch was dazu. Und zwar habe ich dieses Wort gewählt, vielleicht können wir mal die erste Folie haben. Das Wort heißt Schönwetter-Nachfolger. Schon mal gehört? Nee, ne? Aber ihr kennt vielleicht den Schönwetter-Fahrer. Das sind Autofahrer, die fahren nur bei schönem Wetter. Die fahren dann auch so langsam und nerven, ja, weil sie sich die Gegend angucken. Und ich habe gesagt, es gibt die Schönwetter-Nachfolger. Ich glaube, in Myanmar kannte man den so auch noch nicht. Man kannte aber das Phänomen. Schönwetter-Nachfolger, das sind Nachfolger Jesu, die gerne Christen sind, solange das Wetter, also die Umstände, schön sind, gut sind. Also solange es nicht anstrengend ist. Ja, Christsein ist leicht, Christsein ist easy und eigentlich total angenehm. Jesus hat mich lieb, er ist mein Freund, er ist mein Kumpel. Das Leben als Christ ist leicht. Ja, dann geht's. Dann kann man Jesus gut nachfolgen, solange die Sonne scheint. Dummerweise, und das wissen wir alle, scheint aber nicht immer die Sonne. Sondern ab und zu gibt es mal Sturm, Gegenwind, Hagel, orkanartige Böen. Es wird manchmal gefährlich. Bei uns in unserer Kultur ist das wahrscheinlich die Peinlichkeit, die man sich gibt. Wenn Leute merken, dass man Christ ist und bestimmte Dinge tut, nicht tut oder anders denkt, dann ist uns das peinlich. Wir stehen ja nicht vor der Situation, dass wir in irgendwelchen Öfen geschmissen werden, weil wir Christen sind. Ja, wir werden nicht verfolgt, sondern bei uns ist es die Peinlichkeit, dass man das Gesicht verliert, wenn das Wetter schlecht ist. Und die Frage ist, was macht dann der Schönwetter-Nachfolger? Was macht der Schönwetter-Follower in so einer Situation? Wir wissen, es gibt auch andere Nachfolger. Ich habe sie da in Myanmar genannt, die Light-Tower-Nachfolger, die Light-Tower-Follower, die Leuchtturm-Nachfolger. Das sind die, die stehen bleiben, die klare Kante zeigen, die im größten Sturm guten Felsen gegründet sind und einfach stehen bleiben, während alle anderen niederfallen. Das sind die Leute, die was für Jesus riskieren, die alles auf eine Karte setzen. Und solche Leuchtturmnachfolger, das waren die drei Freunde in dieser Story. Das waren natürlich noch keine Christen, weil Christus hat noch nicht gelebt. Es waren Juden. Es waren Leute, die an den lebendigen Gott geglaubt haben, an den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und die sich verpflichtet haben, ihm die Treue zu halten. Ihr ganzes Leben, in jeder Situation, auch bei schlechtem Wetter. Und das Ziel von heute Morgen ist, dass wir uns diese drei Jungs zum Vorbild nehmen, dass sie uns anspornen, ermutigen. Dafür gehen wir also 2600 Jahre zurück. Wir nehmen eine Geschichte, die so alt ist Und die Frage ist ja, warum machen wir das? Warum gehen wir in das Alte Testament so tief rein mit dieser ganzen Daniel-Reihe? Und wir machen das deshalb, weil wir glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist. Und dass gerade das Alte Testament berichtet uns von Menschen, die ihr Leben gelebt haben mit Gott, die Dinge mit Gott ausgehandelt haben, die mit ihrem Schicksal gehadert haben, die auf die Fresse gefallen sind, aber die auch gewonnen haben. Und diese Vorbilder, diese Role Models, die können uns ermutigen für das, was wir heute in unserem Alltag, nächste Woche, morgen schon brauchen. Und logischerweise schreibt Paulus ja auch im Römerbrief, also an die Christen in Rom, an die heutige Gemeinde Folgendes. Was in den Heiligen Schriften, und damit meint er ja das Alte Testament, was anderes gab es ja damals nicht, steht, das wurde im Voraus aufgeschrieben, damit wir, also wir heute, den Nutzen davon haben. Wir haben da was von. Es soll uns zum geduldigen Ertragen anleiten und uns Mut machen. Ja klar, weil es ist doch nicht immer schön Wetter in unserem Leben. Es gibt doch ganz blöde Situationen und da brauchen wir doch Geduld. Und das muss man lernen und wir brauchen Ermutigung. Und warum denn? Um an der gewissen Hoffnung auf die endgültige Erlösung festzuhalten. Ja logisch, wir sind doch mit Jesus unterwegs. Du hast dich doch nicht für Jesus entschieden, ihm nachzufolgen und dann läuft alles easy. Sondern, boah, vielleicht wirst du 80, 90. Da kommen Höhen und Tiefen, da kommen Rückschläge, da kommt Arbeitslosigkeit, eine kaputtgegangene Freundschaft oder Ehe oder das hohe Alter oder eine Krankheit. Da musst du doch irgendwie durch. Ja, oder du wirst herausgefordert, Jesus zu bekennen. Du machst Fehler, du machst alles richtig. Das Leben als Christ ist eine Reise. Da gibt's gutes Wetter und schlechtes Wetter. Und das Alte Testament zeigt uns Menschen, die diese Situation gemeistert haben mit Gott. Heute drei Jungs in einer ganz entscheidenden Situation. Deswegen gucken wir uns das an. Deswegen 6 oder 7 Predigten zum Thema Daniel. Machen wir uns noch mal kurz die Lebensumstände der drei Jungs klar. Matthias ist letzte Woche schon darauf eingegangen in seiner Predigt. Die Jungs waren Juden, die lebten im Ausland in Babylon und die Situation in ihrem Heimatland Juda war grottenschlecht. Ganz schlechter König, mehrere schlechte Könige, die haben ganz schlimme Dinge gemacht. Gott hat mehrmals gewarnt, keiner wollte hören und die einzige Chance, die Gott noch sah, sein Volk zurückzubringen, war Strafe, Gericht. Und er schickt ausgerechnet den babylonischen König Nebukadnezar, eine ganz fiese Type, die damalige Weltmacht, um sein Volk zu bestrafen. Nebukadnezar kommt 3-mal nach Jerusalem. Beim letzten Mal zerstört das komplett. Beim ersten Mal deportiert er nur ein paar Leute. Das war so ein bisschen babylonische Taktik. Die haben die besten Männer und auch noch junge Leute, die man noch prägen konnte, die man noch erziehen konnte, mitgenommen und haben so eine Art Brain Train veranstaltet. Ja, ein Intelligenzabzug aus dem einen Land in das andere Land. Und die ganze Intelligenz von Jerusalem, die ganze intelligenten Leute, die High Society, die sind quasi nach Babel geholt worden. Daniel, seine drei Kumpels. Und dort wurden die Leute in das Staatssystem Babylons integriert. Und so kriegten die besten Leute. Die wurden da gementort, aufgewachsen, denen wurde alles beigebracht und wurden dann in den Apparat integriert. Das war damals so die Taktik. Und unsere Jungs leben also nun im befeindeten Ausland unter einem fremden König und an Jahwe, an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, da glaubte da keiner. Da glaubten vielleicht noch die Leute dran, die mit denen weggezogen wurden, wenn die nicht schon längst ihren Glauben an den Nagel gehangen haben. Aber unsere drei Jungs plus Daniel, die haben sich entschieden, wir bleiben in dieser Situation Gott treu. Wir bleiben Gott treu. Und diese Treue, die wird jetzt auf eine harte Probe gestellt. Gehen wir ins Detail. 3 Punkte. Das erste, was wir sehen, ist ein König, der den totalen Gehorsam fordert. Das, was wir sehen, ist fast schon so der totalitäre Staat. Religion, Politik, Gehorsam vermischen sich. Der König baut ein Standbild. Sehr mächtiger König, sehr großes Standbild, 30 Meter hoch, 3 Meter breit. Und das war ein enormes Bauwerk und es war aus Gold. Und vielleicht hat den König der Traum, den er in Kapitel 2 hatte, was wir quasi in unserer Themenreihe überspringen, vielleicht wurde er von diesem Traum inspiriert. Denn da träumt er von einem Standbild, das hat mehrere Materialien und das Haupt ist aus Gold. Und Daniel erklärt ihm das Standbild und sagt, dein Königreich, Nebukadnezar, das ist das goldene Zeitalter. du bist das, du repräsentierst dieses Königreich und dann kommen weitere Königreiche, so eine Art heilsgeschichtliche Schau in Kapitel 2. Und vielleicht war er deswegen inspiriert, wir wissen nicht genau, wie das ausgesehen hat, vielleicht eine Art Obelisk, ja, oder eine Stele, die irgendwo stand. Und Nebukadnezar lädt jetzt zu diesem Event die Leiter seines riesengroßen Reiches ein. Und natürlich hatte er auch das Ziel, sein Volk zu einen, dieses große, unübersichtliche Reich Babylon zu einen und zu stärken. Das war ein großes Motiv. Das zweite Motiv war Religion. Der babylonische König war dafür zuständig, dass sein Volk religiös geführt wurde. Der war so eine Art hoher Priester. Auch das war ihm ein Anliegen. Und das dritte ist, er wollte seine Macht demonstrieren. Er hatte das Sagen. Und diese drei Dinge vermischen sich in diesem Event und es ist eine gefährliche Vermischung. Wenn Staat und Politik sich mit Religion zu stark vermischt, dann wird's gefährlich. Gerade für uns als Freikirche, die ganz viel Wert darauf legt, ja, Staat und Religion zu trennen, ja, wird das hier nochmal deutlich, wie wichtig das ist, damit das nicht so vermischt wird. Das war das Problem des Nationalsozialismus. Die ganze NS-Ideologie zusammen mit dem Staat, ja, der von der NSDAP hinterher okkupiert wurde, wo das dann in die Christenheit reinkam, wo es plötzlich deutsche Christen gab, die versucht haben, die Kirche zu infiltrieren. Ja, ein großer Mischmasch und hinterher wusste keiner mehr, was Sache ist. Schreckliche Situation, muss man aufpassen. Die ganze Situation hier war aber vor allen Dingen eine Situation des Sein oder Nichtsein. Entweder du machst hier mit oder es ist vorbei. Und deswegen sagen Ausleger, das, was Daniel hier schreibt, ist eine Vorschau von dem, was immer wieder passieren wird und auch am Ende der Zeiten passieren wird. Und sagen, das ganze Buch Daniel ist quasi eine Parallele zur Offenbarung. Wenn man so will, ist Daniel die Offenbarung des Alten Testamentes. Und der Ausleger Gerhard Meyer verweist und sagt, diese Situation hier, die ist das Modell antichristlicher Verhältnisse. Und wenn du die Offenbarung liest, dann liest du ganz oft und aber auch am Ende, wenn es darum geht, dass Jesus gewonnen hat, zum Beispiel folgenden Satz, dann sah ich Thronsessel, denen, die darauf Platz nahmen, wurde die Vollmacht erteilt, Gericht zu halten. Weiter sah ich die Seelen der Menschen, die enthauptet worden waren, weil sie an der Botschaft Gottes festhielten, an all dem, wofür Jesus als Zeuge einsteht, also die Märtyrer, die wieder auferstehen. Ich sah auch die Seelen der Menschen, die weder das Tier, Antichrist, Offenbarung, noch sein Standbild angebetet hatten. Und auch nicht das Kennzeichen des Tieres auf ihrer Stirn oder ihrer Hand trugen, also eine Markierung. Sie alle wurden wieder lebendig und herrschten zusammen mit Christus 1000 Jahre. Das Ende der Geschichte, 1000-jährige Reich beginnt. Diese Situation, dass Herrscher, weltliche Herrscher kommen und irgendwas aufstellen oder irgendeine Ideologie postulieren und sagen, folgt der, wenn nicht, Kopf kürzer. Die hat es damals schon gegeben, die wird es am Ende der Zeiten geben und die wird es dazwischen auch immer geben. Wir kennen das aus der eigenen Geschichte, NS-Regime. Wir sehen Nordkorea, riesige Standbilder, Verehrung des Staatsführers. Immer wieder kommt das vor und Christen sind dann aufgefordert, klare Kante zu zeigen. Die Volksmenge glaubte blind. Wer nicht mitmachte, der drohte ja auch der Ofen, die Trompete erschallen, tata, alle fallen nieder. Der Staatsakt war ein voller Erfolg. Das Event, super. Alles so gelaufen, wie der König das wollte. Fast. Eigentlich. Mit Vers 12 bekommt dieser Bericht jetzt eine dramatische Wendung. Da sind aber einige Juden. Ankläger treten auf. Vielleicht auch Neider. Oder könnte man auch sagen, Petzen. Ne? Sie zeigen an, o König, ja? Da sind doch tatsächlich drei Juden. Ne? Und zwar aus der Provinz Babel. Hör mal, das ist ja nicht irgendeine Provinz gewesen. Das war ja die Provinz direkt um der Hauptstadt. Das war ja die wichtigste Provinz. Du, die fallen nicht nieder, König. Hör mal, du hast doch gesagt, die müssen das machen. Jetzt machen die das nicht. Was machen wir denn da? Ja? Also eine ganz fiese Sache. Und ihr müsst euch mal diese Szene vorstellen.
Die Fanfare erklingt. Eine riesen Menschenmenge von der politischen Elite fällt nieder und kniet. Und drei Typen bleiben stehen und gucken über die Menge. Alles kniet. Und drei bleiben mitten in dieser Menge stehen und gucken da drüber. Ey, was ein Bild. Was ein Mut. Ja, was für eine Überzeugung, stehen zu bleiben. Das ist ja der Hammer. Die drei Jungs, die waren zwar anwesend, aber die haben nicht mitgemacht. Die haben gesagt, bis hierher und nicht weiter. Die haben gesagt, hier stehe ich und ich bleibe stehen, denn ich kann nicht anders. Das haben die gesagt. Ich denke mir, Mensch, meine Güte, die hätten noch niederfallen können. Ja, die hätten noch niederfallen können und hätten noch nicht die Statue anbeten müssen. Die hätten noch niederfallen können und stattdessen Gott anbeten können. Ja, wo ist denn das Problem? Hätte gar keiner gemerkt. Ne? Aber wir merken, das geht nicht immer. Du kannst nicht alles sagen, ja, das mache ich nur mit meinem Inneren aus. Das geht nicht. Manchmal muss die innere Überzeugung sich äußerlich ausdrücken. Und das haben Leute, die erlebt, die zum Beispiel den Hitlergruß verweigert haben. Ja, ein Pastor, der schon im KZ war, Paul Schneider, ja, der hat im entscheidenden Moment den Hitlergruß verweigert, weil er gesagt hat, das mache ich nicht. Ja, das war seine Überzeugung. Und dann ist er umgekommen im KZ. Und wo Leute gesagt haben, ich kann meine innere Überzeugung nicht verstecken. Ich stehe dafür. Ich habe einen Standpunkt und den ziehe ich. Und das haben die drei gemacht. Und ich denke mir, wieso machen die das? Wie kann jemand so stark sein? Und ich habe nur eine Erklärung dafür. Die müssen logischerweise als Juden vor allen Dingen das erste Gebot gekannt haben. 2. Mose 20, 2 bis 5. Erste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus Ägypten herausgeführt. Ich habe dich aus der Sklaverei befreit. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Keine anderen Götter. Du sollst dir kein Gottesbild anfertigen. Mach dir überhaupt kein Abbild von irgendetwas im Himmel, auf der Erde oder im Meer. Wirf dich nicht vor fremden Göttern nieder und diene ihnen nicht. Mach das nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein leidenschaftlicher oder ein eifersüchtiger Gott. Ja? Wenn du verliebt bist, ne, und dein Partner wird angeflirtet von jemand anderem, dann weißt du, was Eifersucht ist. Ne, und so fühlt Gott. Gott ist eifersüchtig, wenn wir anderen Göttern hinterhergehen. Und das haben die nicht nur gekannt, sondern die haben auch gesagt, wir wollen danach leben. Das ist ja nochmal ein Unterschied, ja? Du kannst die ganze Bibel kennen. Du kannst hier durch die Gemeinde, durch alles und ach, 1000 Glaubensgrundkurse, ist gar kein Thema. Ja, kann man alles, ist alles theoretisches Wissen, aber die wollen danach leben, die wollten das in ihrem Montag leben, in ihrer Woche, ne? Die haben sich das nicht nur im Gottesdienst angehört, sondern die haben das montags auf dem Arbeitsplatz gelebt, 24/7, 24 Stunden die Woche. So waren die drauf. Das ist schon heftig. Bei jedem Wetter, nicht nur bei schönem Wetter, auch im Sturm. Die drei Jungs, die waren Nachfolger des lebendigen Gottes und nicht nur Schönwetter-Nachfolger. Und natürlich war der König not amused. Er war wütend, sehr wütend. Er wollte mit diesem ganzen Event sein Reich ein und ausgerechnet drei seiner Leute aus der wichtigsten Provinz Babel, die er ja noch gementort hat, die er gefördert hat, die er sogar in hohe Posten nach diesem Gemüseskandal da von letzte Woche eingesetzt hat. Ja, ausgerechnet diese drei, die bleiben stehen. Und vielleicht, weil der König großen Respekt hatte, gibt er ihnen deswegen eine zweite Chance. Er sagt, okay, weil ihr es seid, bin ich bereit. Diese ganze Zeremonie hier mit Dudelsack, Flöten, Harfen und was nicht alle, nochmal zu wiederholen. Das ist schon nett vom König. Ne? So waren die damals nicht alle drauf. Der muss Respekt haben. Und der Aussieger Gerhard Meyer, der sagt jetzt Folgendes. Dieser Augenblick ist der gefährlichste im ganzen Kapitel. Wenn man in Glaubensdingen mit Liebe und Wohlwollen kommt, und so war der König ja drauf, komm, ich mach das nochmal für euch, ja? Dann wird es für uns viel schwerer, standhaft zu bleiben. Verführung ist immer gefährlicher als Verfolgung. Huh, sagt Meyer. Die Verführung steigert sich zur Versuchung. Denn die Wahl der drei Freunde lautet, äußerlich vollziehen, was Nebukadnezar verlangt und was man innerlich gar nicht bejahen muss. Oder Feuertod. die zweite Chance. Und jetzt kommt eine Hammerantwort. Ich finde das eine der besten Antworten, die man in der Bibel finden kann, wenn man Antworten überhaupt ranken kann. Schadrach, Meschach und Abednego erwidern dem König. Ja, ich stelle mir das so vor. Ey, pass mal auf, wir haben das überhaupt nicht nötig, dir darauf zu antworten, ja? Ey, was für coole Säue, ja? Wir haben es überhaupt nicht nötig, dir darauf zu antworten. Ey, unser Gott, dem wir gehorchen, der kann uns zwar aus dem glühenden Ofen retten, wenn er das will, aber auch wenn er das nicht tut. Ne? Deinem Gott werden wir niemals verehren. Und das goldene Standbild, das du errichtet hast, werden wir nicht anbeten. Wie dreist ist das denn? Wie dreist ist das denn? Das sind Schlechtwetter-Nachfolger. Die folgen einfach bei jedem Wetter nach. Die haben quasi ihr eigenes Wetter. Die haben ihr eigenes Wetter in sich. Weiß nicht, kennt ihr, das ist ja so ein Tipp so für gut draus sein, ne? Orientier dich nicht an dem Wetter draußen, mach dir dein eigenes Wetter in dir, ne? Und dann bist du immer gut drauf. So ein Lebenstipp, ja? Super Tipp, ja? Funktioniert aber leider nicht immer, ja? Aber offensichtlich haben die Jungs ihr eigenes Wetter drauf. Man könnte sagen, die sind doch fremdgesteuert hier. Die sind doch fremd, die müssen doch eigentlich dem König gehorchen. Und der ganzen Masse. Nee, die sind fremdgesteuert. Oder sollen wir sagen, die sind geistgesteuert? Ja? Theologische Frage, Altes Testament, Heiliger Geist, wie hat er da gewirkt? Brauchen wir jetzt nicht vertiefen. Aber eigentlich sind die hier geistgesteuert. Geistgesteuert. Die leben in einer engen Beziehung zu Gott. Ihnen ist es egal, was andere machen. Ja, die können alle niederfallen, die können nochmal niederfallen, die machen da nicht mit. Weil sie eine andere Entscheidung getroffen haben. Sie tun es für den Herrn. Für den Gott, der sie sieht. Denen ist völlig egal, wie viele Leute das blöd finden. Die wissen, Gott sieht das, was wir hier machen und wir sind treu. Ob uns Gott da raushaut, ist auch nicht die Frage. Ob wir belohnt werden, ist auch nicht die Frage. Für uns ist die Frage, sind wir treu? Sind wir treu? Die wissen, the audience of one. Ja, die Audienz oder das Publikum des einen. Gott ist da, egal wer sonst noch da ist. Gott ist da, darauf sind wir konzentriert. Und deswegen handeln wir so, wie wir handeln. Die interessiert auch nicht, dass der Ofen schon angefeuert wird. Ist auch egal. Wird ein bisschen wärmer hinten. Ja, ist egal. Die haben nur Gott im Blick. Die bleiben glasklar, zeigen klare Kante, sie wollen Gott gehorchen. Und sie haben volles Vertrauen in Gott. Und ich habe gedacht, boah, das ist eine Antwort der totalen Freiheit. Ja, total frei. Ne? Unsere Karriere ist uns egal. Unser Leben ist uns egal. Unsere Reputation ist uns egal. Was uns nicht egal ist, ist, wie Gott das findet, was wir machen. Und deswegen entscheiden wir uns dafür, uns nicht niederzuwerfen. Ich bin so frei. Ich gehorche nicht. Schlechter Erziehungstipp für Kinder, ne? Aber in dem Fall super. Ich bin so frei. Ja, ich schmeiß mich hier nicht nieder. Meine ich. Für mich gelten höhere Gebote. Und ich habe gedacht, das ist Römer 12 im Leben umgesetzt. Ey, Römer 12, 1 bis 3 steht hier, aber ist nur 1 bis 2. Eine ganz wichtige Bibelstelle, wieder vor uns als neutestamentliche Gemeinde. Ne? Brüder und Schwestern, also wir, weil Gott so viel Erbarmen mit euch gehabt hat, Jesus am Kreuz für uns gestorben, bitte ich und ermahne ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung, alles. Bringt euch Gott zur Not, steht da nicht, sondern generell als lebendiges Opfer zur Verfügung. Ein Opfer völliger Hingabe, an dem er Freude hat. Das ist der vernünftige Gottesdienst. Ja, der Gottesdienst, der nach dem Gottesdienst beginnt, der mein Leben ist, mein zur Verfügung stellen. Und jetzt kommt's, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Alle fallen nieder oder was weiß ich. Passt euch denen nicht an. Lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Dann könnt ihr ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht. Und ihr wisst in jedem einzelnen Fall, auch wenn alle hinfallen und wenn der König da steht und wenn der Ofen brennt, ihr wisst in jedem einzelnen Fall, was gut und gottgefällig und vollkommen ist. Boah, was eine Bibelstelle. Ja? Hammer. Und die Jungs leben das. Und es kommt, wie es kommen muss. Diese Freiheit der Jungs war inakzeptabel. Inakzeptabel für den König. Es war Hochverrat. Das geht gar nicht. Der König tickt total aus. Ja, er befiehlt den Feuertod. Vielleicht in einem Ofen für Ziegel. Da damals Babylon war bekannt, dass es Ziegel produziert hatte. Und Vers 23 ist das vorläufige Ende. Der Mut der Männer, der scheint nicht belohnt zu werden. Und das kennen wir von den ersten Christen. Ja, Auch die Apostel, Petrus, Märtyrertod, Paulus wahrscheinlich auch, die ersten Christen, Märtyrertod, Polycarp, eben schon genannt, den Pfarrer, Paul Schneider. Ja, wir kennen es auch von den heutigen verfolgten Christen. Mut und Treue wird nicht immer sofort belohnt. Aber das Interessante ist ja, darauf kommt es den Jungs ja auch gar nicht an. Die sagen ja, hör mal, Gott kann uns retten oder er lässt es sein. Das Entscheidende für uns ist nicht, ob wir hier überleben. Das Entscheidende für uns ist Treue. Treue zu Gott. Und das Verrückte ist, dass, übrigens, die Jungs waren ja nicht doof. Die rechneten mit 100%, dass das schief geht, was sie hier machen. Das war ja nicht so, dass damals alle 2 Minuten irgendwo ein Hammerwunder passierte. Ja, sondern Wunder sind heute und waren auch damals Ausnahmen. Ja, totale Ausnahmen. Die waren nicht irgendwie blöd oder was oder Fantasten, sondern die haben das schon ganz richtig eingeschätzt. Und doch passiert jetzt Folgendes: Gott tut ein Wunder. Gott greift aus dem Übernatürlichen in das Natürliche ein und lässt die Jungs nicht verbrennen. Und das, boah, ist auch für heutige Leute eine Zumutung, weil das kann man nur glauben. Wunder kann man nicht erklären, Wunder kann man nicht wirklich beweisen, man kann sie nur glauben, weil sie übernatürlich sind. Für mich als Christ ist es überhaupt kein Problem, an so ein Wunder zu glauben. Ja, ich weiß, Gott hat die Welt geschaffen. Gott hat die Naturgesetze geschaffen. Jesus kann aufs Wasser gehen. Ja, Jesus ist der Sohn Gottes, der ist gestorben und auferstanden. Warum sollte Gott nicht, ja, Feuer mal eben kalt machen oder was weiß ich, oder ein Schutzschild. Kennt man ja aus den Raumschifffilmen, was da alles geht. Macht ihr mal eben ein Schutzschild und dann gehen die durchs Feuer. Da habe ich wirklich überhaupt kein Problem mit als Christ, weil ich Gott alles zutraue. Aber wenn du nicht an Gott glaubst, ist das eine Herausforderung. Und der Glaube an Gott ist eine Herausforderung, für die man sich entscheiden muss. Für die man sich entscheiden muss. Gott greift hier übernatürlich in die natürliche Welt ein. Und Nebukadnezar sieht hier plötzlich 4 Repräsentanten. Was? Wer war dieser 4? Einige Ausleger waren Engel. Einige Ausleger sagen, das ist Christus. Der präexistente Christus kann sein. Was? Fakt ist aber, dass der Repräsentant des Königreiches der Welt, die größte Macht der damaligen Welt, Nebukadnezar, den Repräsentanten des Königreiches Gottes, was niemals untergehen wird und was phänomenal wirken kann, den steht er gegenüber. Der Repräsentant der Welt guckt in den Ofen rein, die Repräsentanten des Reiches Gottes, die gucken aus dem Ofen raus. Das ist die Situation, die hier passiert. Und Nebukadnezar ist geflasht. Und er sagt, er ruft die Jungs aus dem Ofen raus. Und jetzt passiert, was Gott eigentlich beabsichtigt hat mit dieser Geschichte. Der König Nebukadnezar, der heidnische, gottlose König, der fängt an, Gott zu ehren, zu verherrlichen, anzubeten. Er sagt nämlich dann, gepriesen sei der Gott Schadrach, Meschachs und Abednegos. Nicht der Gott Abrahams, Isaac und Jakobs, die kannte er ja gar nicht, sondern er sagt, das, was hier passiert, das ist der Hammer. Das ist der Gott Schadrach, Meschachs und Abednegos. Er hat seinen Engel gesandt, um diese Männer zu retten, die ihm gehorcht und auf ihn vertraut haben. Sie haben sich meinem Befehl widersetzt und ihr Leben gewagt, weil sie keinem anderen Gott verehren und anbeten wollen, außer dem ihren. Der König zollt Respekt für das, was die Jungs getan haben. Darum erlasse ich den Befehl an alle Völker, an die Menschen aus allen Nationen und Sprachen in meinem Reich. Wer den Gott Schadrachs, Meschachs und Abednego schmäht, der wird in Stücke gehauen. Na gut, ja, so ganz hat er es noch nicht verstanden, aber ne, ja, die Jungs waren so ein bisschen radikaler drauf und sein Haus wird in einen Schutthaufen verwandelt, okay, ja, babylonische Methode. Aber was er deutlich ist, er ruft jetzt auch nicht alle zur Bekehrung aus und sagt, unser ganzes Land ist christlich, aber was er kapiert ist, dass Gott die höchste Macht im Universum ist und da sagt er dann, es gibt keinen anderen Gott, der aus solch einer Lage retten kann. Und er verbietet, dass man Gott lästert. Er gibt dem Gott die Ehre. Und wenn wir jetzt die Situation des Volkes Israel zu dieser Zeit nehmen, und wenn wir auch heute die Situation von verfolgten Christen nehmen, dann ist das ja eine wahnsinnige Ermutigung. Gott ist da. Gott greift ein. Gott wird auch den größten und fiesesten Herrscher über
winden. Auch dem jüdischen Volk in ihrer Gefangenschaft. So, kommen wir zum Schluss. Wenden wir diesen ganzen Text mal direkt auf uns an. Und das ist ja eigentlich ganz einfach. Die Anwendung liegt ja auf der Hand. Die Frage ist ja, wollen wir auch so leben nächste Woche oder wollen wir es nicht tun? Und die nächste Frage ist, was ist, wenn wir es nicht schaffen? Ist ja schön und gut, aber vielleicht bin ich ja gar nicht ein Schadrach oder ein Mesach oder ein Abednego oder wie die Frauen damals hießen, weiß ich nicht. Vielleicht bin ich das ja gar nicht. Möchte das gerne sein, aber bin ich es nicht. Was machen wir mit dieser Geschichte? Ein paar Schlussgedanken. Das erste ist, Jesus sagt in Matthäus 14, Vers 17, ihr seid das Licht für die Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Jesus sagt, ihr seid das Licht. Ihr müsst das nicht noch werden. Ihr seid das. Auf der anderen Seite sagt er dann, man kann natürlich trotzdem sein Licht unter einen Topf stellen. Wie blöd ist das? Ja, aber es geht. Es geht. Im Gegenteil, man macht das eigentlich nicht. Man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie alle im Haus Licht haben. Und dann sagt er zu den Christen, also zu uns, zu seinen Jüngern, Jüngerinnen, seinen Nachfolger, genauso muss euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und das ist jetzt hier alltagsrelevant. Die Menschen sehen am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag nicht, dass du morgens in der Bibel gelesen hast, wenn du das tust. Und was auch super ist, das sehen die nicht. Oder dass du Lobpreismusik hörst, wenn du nach Hause fährst oder über deine Kopfhörer. Das sehen die alles nicht. Was die Menschen sehen, ist das, was du tust und das, was du nicht tust. Ja, oder das, was du sagst und das, was du nicht sagst. Das sehen die Menschen, die sehen deine Taten. Und dann verspricht Jesus, die Leute werden die guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und das ist das, was Nebukadnezar gemacht hat. Der hat die guten Taten gesehen und hat angefangen, Gott zu loben. Wir wissen, das klappt nicht immer, ne? Aber grundsätzlich klappt das. Leute preisen den Vater im Himmel, wenn sie unsere guten Taten sehen. Aber natürlich weiß ich aus meinem eigenen Leben auch, dass ich manchmal nicht standhalte. Und deswegen habe ich gedacht, boah, was ein Text. Wie soll ich den denn leben? Und da ist es gut, dass ich ja nicht so lebe, um mich bei Gott beliebt zu machen oder um Gott irgendwie zu beeindrucken, sondern ich lebe ja, weil Gott mich liebt. Ich stehe ja auf dem Fundament der Gnade und deswegen lebe ich so. Und da darf man auch hinfallen und da kann man wieder aufstehen. Ich mache das ja nicht, um Gott zu beeindrucken, sondern weil Gott mich liebt und errettet hat. Deswegen möchte ich ein Leuchtturmchrist sein. Deswegen will ich mein Licht scheinen lassen, weil Gott mich so liebt, weil Gott so viel Erbarmen mit mir hatte. Deswegen will ich mein Leben als Opfer geben. Und das Interessante ist, dass der Schreiber des Hebräerbriefs das aufgreift. Der Schreiber des Hebräerbriefs schreibt ja an eine Gemeinde, die irgendwie so den Power verloren hat. So Christen, die so müde geworden sind in der Nachfolge, die plötzlich wieder Milch getrunken haben, statt ein Steak zu essen. Ja, die plötzlich so ein Baby verhalten als Christen. Ja, die auf einmal einen auf schön Wetter machten. An die schreibt er. Und er greift die Story von diesen drei Jungs wieder auf. Hebräer 11, 33. In solchem Vertrauen kämpften die Leute des Alten Testamentes gegen Königreiche und trugen den Sieg davon. Sie sorgten für Recht und durften erleben, dass Gott seine Zusagen erfüllt. Sie verschlossen den Rachen von Löwen. Daniel 6 kommt nächste oder übernächste Woche. Und dann, und löschten glühendes Feuer. Der Bezug zu Daniel im Zusammenhang. Sie entrannen dem Tod durch das Schwert, sie waren schwach und wurden stark. Im Kampf wuchs ihnen Heldenkräfte, Superheroes. Die Leute aus dem Alten Testament, ja, könnten alle bei Marvel nochmal verfilmt werden. Ne? Die würden es bringen. Sie trieben sogar fremde Heere zurück. Vorbilder für uns. Und dann geht er weiter, der Schreiber, in 12 Vers 1 und sagt der Gemeinde, alle diese Zeugen des Alten Testamentes, die uns wie eine Wolke umgeben, also die quasi zugucken, wie wir so heute leben, die spornen uns an. Darum lasst uns durchhalten in dem Wettlauf, zu dem wir angetreten sind. Nachfolge. Ja,
Follower, bei jedem Wetter. Das ist der Wettlauf. Und alles ablegen, was uns dabei hindert, vor allem die Sünde, die uns so leicht umgarnt. Ha, der weiß, wie es uns geht. Wir wollen den Blick auf Jesus richten, der uns auf dem Weg, vertrauenden Glaubens vorangegangen ist und uns auch ans Ziel bringt. Er hat das Kreuz auf sich genommen und die Schande des Todes für nichts gehalten, weil eine so große Freude auf ihn wartete. Jetzt hat er den Platz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Wir haben uns entschieden, Jesus nachzufolgen. Niemals zurück. Niemals zurück. Das ist meine Entscheidung. Niemals zurück. Niemals zurück. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Und das haben diese drei Jungs gelebt, auch wenn sie damals nicht Jesus, sondern Jahwe nachgefolgt sind. Und deswegen können diese drei Jungs Vorbilder für uns sein, für nächste Woche. Widersteht den Götzen dieser Zeit. Materialismus, Geld, Sicherheit, Sex. Alles Dinge, die von Gott kommen, aber die niemals selbst Gott sind. Die niemals selbst Gott sind. Wir sind ihnen nicht verpflichtet. Wir sind frei. Wir folgen Jesus. Seine Gnade macht uns frei. Bei jedem Wetter. Wir sind Leuchttürme. Wir haben uns entschieden, Jesus nachzufolgen. Niemals zurück, niemals zurück. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.